Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Kollege, der die Veranstaltung organisiert hat, bei der ich gestern in der Nähe von Mannheim gesprochen hatte, erzählte im Laufe des Nachmittags gestern folgende Begebenheit aus seiner frühen Dienstzeit. Da sagte er in einer Veranstaltung, es war wohl ein Gottesdienst oder ein Bibelabend, viele Menschen denken katholisch, obwohl sie auf dem Papier eigentlich evangelisch sind. Und er sieht schon, wie ein streitbarer Bruder, so ein richtig eingefleischter Lutheraner, da sitzt und die Stirn runzelt. Und er sagt, es reizt ihn so, er hat noch einen draufgesetzt und gesagt, sogar Luther war ja in seinen jungen Jahren katholisch. Und da kann der kritische Zuhörer nicht mehr an sich halten und ruft dazwischen, Bruder, du lügst. Luther war sein Leben lang immer Lutheraner, der hieß schon Luther, als er geboren wurde. Der Kollege hat diese Geschichte erzählt, weil er damit sagen wollte, viele Menschen verlassen sich, was ihr geistliches Leben betrifft, im Letzten doch auf ihre Frömmigkeit. Sie denken, wenn ich so allgemein glaube und mich bemühe, ein gutes Leben zu führen, dann müsste Gott doch mich annehmen. Aber sie haben kein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus. Sie haben nie ihr Leben zu ihm gebracht und um seine Vergebung und Rettung gebeten. Und dann berichtete dieser Kollege von einer älteren Dame. Jahrzehntelang waren sie in einer treuen Gemeinde dabei, in einer Stadtmission in Süddeutschland. Unterstützte regelmäßig ihren Mann, der war verantwortlich für Finanzen, zuständig, vieles andere. War immer dabei, ihn immer unterstützt. Die beiden lebten ein frommes Leben. Sie lasen oft zusammen zu Hause, andachten. Und nach 30 Jahren merkt diese Frau, ich bin nicht bekehrt. Ich verlasse mich nicht wirklich auf Jesus. Ich verlasse mich auf mein frommes Leben. Und es hat sich alles so eingespielt. Ich habe diesen pietistischen Lebensstil. Aber in meinem Herzen setze ich darauf, dass Gott letztlich mich annehmen wird, weil ich fromm bin. Und Gott hat es geschenkt, dass sie seine Gnade ergriffen hat, nach 30 Jahren. Und dass sie sich gebeugt hat vor Jesus und gesagt, ich brauche dich als meinen Retter. Ich kann allein durch deine Gnade gerettet werden, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und für meine Schuld bezahlt hast. Und sie wurde ein Kind Gottes und sie begriff, was der Unterschied ist zwischen einer frommen Tradition, zwischen gut gemeinten Bemühungen und einem Glauben, der sie an Jesus klammert und alles von ihm erwartet. Und weiß, ich brauche es, dass er am Kreuz für mich starb, damit meine Schuld bezahlt ist und ich auf ewig gerettet bin. Liebe Gemeinde, das ist der Grund, warum Paulus den Römerbrief nicht mit unserem Kapitel beginnen lässt heute Morgen, Römer 12. Unser Text kommt deshalb auch erst als Römer 12 und nicht schon als Römer 2, um genau dieses Missverständnis zu vermeiden. Wir werden gerettet, macht Paulus von Anfang an deutlich, allein durch Jesus, allein durch seine Gnade, durch nichts anderes. Auch nicht durch die frömmste Tradition, auch nicht durch die beste Gemeinde, in der wir uns bewegen, auch nicht durch die tägliche Andacht. So gut dies alles ist, sondern alleine durch Jesus Christus, dass er die Strafe, die ich verdient hätte und die mich für ewig hätte in die Hölle werfen müssen, getragen hat am Kreuz von Golgatha. Und ich bekomme Zugang zu dieser unendlich reichen Gnade, allein im persönlichen Glauben an ihn. Dass ich nicht nur sage, ich glaube, dass Jesus für Sünder gestorben ist, sondern dass ich ihm das sage, ich glaube dir, dass du für meine Schuld starbst. Und dass du mein Retter bist. Erbarme dich über mein Leben und werde du mein Herr. Du allein kannst mich retten und mein ganzes weiteres Leben unter deinen Schutz und unter deine Führung nehmen. Allein durch Jesus, allein durch die Gnade, allein durch den Glauben, diese Eckpfeiler der Reformation. Und das finden wir allein in der Heiligen Schrift. Und das war auch der rote Faden, der sich durch unsere Bibeltage hindurchzog, durch unser Studium des Galaterbriefes. Und wenn Sie das nochmal vertiefen wollen, ermutige ich Sie, hören Sie das nochmal nach über unsere Homepage www.beg-hannover.de. Da ist das auch immer wieder durchgekommen. Allein Jesus. Und Jesus genügt und Jesus allein. Und was jetzt kommt, ab Kapitel 12 im Römerbrief zum Beispiel, das ist die Konsequenz, das ist die Folge des Christseins, nicht die Basis. Was jetzt kommt, das ist die Frucht und nicht die Wurzel. Und in den ersten Römerkapiteln hatte Paulus ja diese Basis dargelegt. Also warum wir Jesus als Retter brauchen, weil alle Welt unter dem gerechten Zorn Gottes steht, Römer 1, 18 bis 3, 20. Und dann wie Jesus uns rettet, Römer 3 bis Römer 4. Und dann, was daraus folgt, nämlich Frieden mit Gott. Wir dürfen dessen gewiss sein, wir dürfen Heilsgewissheit haben, wir dürfen getrost sein, Römer 5 bis 8. Und dann, dass auch Israel nur durch Jesus, den Messias, gerettet werden kann. Für Israel gibt es, was die Rettung angeht, keinen Sonderweg. Gott geht mit Israel seine spezielle geschichtliche Wegstrecke. Aber was die persönliche Rettung angeht, da gilt auch für Israel allein durch Jesus, den Messias und Retter der Welt. Kapitel 9 bis 11. Und dann, erst dann kommt unser 12. Kapitel. Das ist wichtig, dass wir das nicht durcheinander bringen. Bei allem, was heute kommt. Und dann zeigt Paulus, der Triumph der Gnade geht weiter. Die Gnade beschränkt sich nicht darauf, uns ewiges Leben zu schenken, uns zu retten. Sondern der Triumph der Gnade geht weiter. Dieselbe Gnade schenkt uns schon hier auch ein neues Leben. Heiligung. Gott führt unser Leben. Aber das ist nicht die Voraussetzung unserer Rettung, sondern die Folge. Und das hatten wir zum Beispiel schon an dieser Schnittstelle zwischen Römer 5 und Römer 6 gesehen. Das liegt schon eine Weile zurück, dass wir das studiert haben. Und Sie können das auch über die Homepage natürlich nochmal nachhören, wo Paulus am Ende von Kapitel 5 sagt, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Der Triumph der Gnade nämlich, heißt das, damit wie die Sünde geherrscht hat, im Tod so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann ab Kapitel 6, was unmittelbar dann anknüpft, setzt er sich mit diesem Vorwurf auseinander, dass wer allein auf die Gnade setzt, dass der die Leute gewissermaßen zur Nachlässigkeit und zum Mangel an Heiligung verführt. Und Paulus sagt, nein, das kann nicht sein. Sollen wir, Anfang Kapitel 6, in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Das heißt, wie sollten wir, die wir gerettet worden sind, die wir von Jesus jetzt gestaltet und gelenkt werden durch seine Gnade, wie sollten wir einfach mit der Sünde einen Pakt schließen und Frieden schließen? Der Triumph der Gnade geht weiter. Er beschränkt sich nicht nur darauf, uns das ewige Leben zu schenken, sondern er führt uns auch hinein in ein neues Leben. Nach der Rechtfertigung folgt die Heiligung. Aber die Heiligung ist keine menschliche Leistung und kein menschliches Verdienst, sondern auch die Heiligung wird uns geschenkt aus Glaube durch Gnade. Der Triumphzug der Gnade geht weiter. Und hier in Kapitel 12 nimmt nun Paulus gewissermaßen das neue Leben von Kapitel 6 wieder auf. Und er zeigt uns jetzt, was konkret Heiligung bedeutet, was es bedeutet, als Geretteter zu leben. Und das ist unser Thema heute Morgen. Der Triumph der Gnade geht weiter. Der Triumph der Gnade geht weiter. Der endet nicht damit, dass einer Christ geworden ist. Und dann zeigt Paulus, was das heißt. Kapitel 12, Vers 1, ein Leben in Hingabe. Und wir haben extra diese ersten Verse von Kapitel 12 nochmal mit abdrucken lassen. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, und wir wissen, da sind die Schwestern immer mit eingeschlossen, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Die ausführliche Auslegung, das können Sie alles nochmal in Ruhe nachhören. Aber Paulus macht deutlich, ein Leben unter der Gnade ist ein Leben in Hingabe, nicht als religiöse Leistung, sondern das ist die Folge von Gottes Barmherzigkeit. Durch die Barmherzigkeit Gottes steht hier. Und unser Alltag, sagt Paulus, wird ein einziger Gottesdienst. Wir wollen in allem, was wir sind und tun, dem Herrn dienen. Und natürlich ist dieser Lebensstil unserem normalen Denken fremd. Und darum ist es wichtig, und das war Vers 2, dass unser ganzes Denken bei Jesus in die Schule geht. Unser Denken, das so zerfressen ist vom Zeitgeist. Unser Denken, das so angefochten ist von dem, was in der Gesellschaft um uns herum passiert. Und unser Denken ist nicht neutral. Es ist immer die Frage, welcher Geist bestimmt unser Denken. Und Paulus sagt, jetzt ist es wichtig, dass unser Denken geheilt wird durch den Heiligen Geist. Lasst euch verwandeln. Lasst euch prägen. Lasst euer Denken schulen durch Jesus selbst und dann werdet ihr urteilsfähige Christen werden. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das hat was mit Denken zu tun, damit ihr prüfen könnt. Das hat was mit Denken zu tun, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und dieses Lernen bei Jesus, das ist kein einmaliger Akt, sondern ein ganzer Lebensstil, dass wir ein Leben lang in seiner Schule bleiben und Jesus erzieht jeden seiner Geretteten ganz persönlich. Und dadurch sind wir dann ausgerüstet, konstruktiv am Bau seiner Gemeinde mitzuwirken und uns so einzubringen, wie es Jesus dient und wie er es haben will und wie er es ermöglicht. Und so führt Paulus dann erst ab Vers 3 das Thema Gemeinde ein. Das ist hochinteressant. In den Versen 1 bis 2 ging es noch um die persönliche Heiligung des Einzelnen. Aber dann in Vers 3 kommt das Thema Gemeinde hinzu. Denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es gebührt. Also, dass wir uns demütig einbringen, dass er maßvoll von sich halte. Ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Siehe frühere Predigt. Und dann entfaltet Paulus, was Gemeinde bedeutet. Und die Logik dieser Verse zeigt Folgendes. Paulus sagt, so wie es kein Christsein ohne Nachfolge gibt, also wie es keine Rechtfertigung ohne Heiligung gibt, so gibt es auch keine Nachfolge ohne Gemeinde Jesu. So wie es keine Rechtfertigung ohne Heiligung gibt, so gibt es auch keine Heiligung ohne Gemeinde Jesu. Denn da führt uns Jesus ja rein. Es kann natürlich durchaus sein, dass er sich bekehrt und dann nicht gleich eine bibeltreue Gemeinde findet. Das erleben ja auch viele. Aber wenn jemand keine Gemeinde hat, dann wird er das nicht als einen selbstverständlichen Normalzustand hinnehmen. Sondern er wird sich eigentlich nach Gemeinde sehnen. Gut, er wird vielleicht manchmal froh sein, ein bisschen mehr Freiheit zu haben, aber er wird Gemeinde suchen. Und das wird auch deutlich an dieser Selbstverständlichkeit, wie Paulus dann diesen Übergang von Vers 3 zu Vers 4 zeigt. Er sagt, das gilt eben. Ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch. Also jedem Christen, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt. Und dann Vers 4, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Das ist so. Paulus beschreibt das als eine Tatsache, als eine Gegebenheit, als eine nicht zu hinterfragende Voraussetzung. Wir sind ein Leib. Also man muss der Hand nicht sagen, nun Hand halte ich mal da ans Gelenk irgendwie ran, sondern die Hand ist da dran. Müssen wir nicht extra auftragen, sie soll sich mal ans Handgelenk begeben. Und das Besondere dieser Gemeinde Jesu besteht darin, darauf hatten wir auch schon hingewiesen, dass sie Individualität und verbindliche Gemeinschaft miteinander kombiniert. Individualität bedeutet, jeder steht mit seinem Gewissen allein vor Gott. Keiner von uns kann in das Gottesverhältnis eines anderen hineinschauen. Jeder von uns steht direkt vor dem Herrn. Wir können uns hinter niemandem verstecken. Es darf uns aber auch da niemand vertreten. Jeder steht allein vor Gott. Das ist Individualität. Und diese Individualität ist kombiniert mit verbindlicher Gemeinschaft. Wir haben Verantwortung füreinander. Individualität bedeutet, wir sind keine Sekte. Und verbindliche Gemeinschaft bedeutet, wir sind kein Kaninchenzüchterverein. Und dazwischen lebt Gemeinde. Also ich will keinen Kaninchenzüchter hier irgendwie zu nahe treten. Kein Fußballverein. Wenn ich das sage, ist das ja unverdächtig. Und wenn das so ist, dann heißt das, dass das natürlich nicht ohne menschliche Spannung abgehen kann. Wenn wir verbindlich miteinander leben. Das sieht man ja schon bei der Urgemeinde. Von Anfang an, es war von Anfang an Zoff in der Urgemeinde. Das können Sie in der Apostelgeschichte nachlesen. Weil eben lauter Sünder, die gerettet waren, zusammenkamen. Und jetzt verbindlich miteinander leben sollten. Und gerade deshalb legt uns Paulus ja dieses Bild ans Herz von den Leib und den Gliedern. Die Gemeinde ist dieses Zusammenspiel des einen Leibes und all der vielen Glieder. Und es ist wichtig, sagt Paulus, dass wir uns als Teil des Ganzen verstehen, dass wir uns da auch einfügen, Vers 5. Wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Und das hatten wir letztes Mal auch gesehen, also vor einigen Wochen, als wir bei Römer 12 waren, bevor dann die Bibeltage kamen und Erntedank kam. Wir hatten gesehen, Jesus ist der einzige Zugang zur Gemeinde, Vers 5. Wir sind viele ein Leib, aber wo? In Christus, nur bei ihm. Und darum allein können wir uns diese menschliche Verschiedenheit leisten, weil unsere Einheit in Christus liegt und nicht in unserem guten Willen und nicht dadurch, dass wir so gut zueinander passen. Er ist der einzige Zugang zur Gemeinde, aber Jesus ist auch der unvermeidliche Zugang zur Gemeinde. Denn wenn du zu ihm kommst als dem Weinstock, dann bist du dran an der Rebe. Wenn du zu ihm gehörst, das Haus Gottes, ein Tempel, dann bist du drin in dieser Kombination unterschiedlicher Steine. Wenn du zu ihm kommst als dem Haupt des Leibes, wie es Paulus an anderer Stelle schreibt, im 1. Korintherbrief, Kapitel 12 zum Beispiel, da sagt er ja nicht nur, wir als Gemeinde sind ein Leib, sondern Christus ist das Haupt, dann bist du eben drin in seinem Leib. Und weil du an Christus hängst, hängst du auch an den Gliedern seines Leibes. Untereinander ist einer des anderen Glied. Und das heißt, wir sind in der Gemeinde schicksalhaft aneinander gebunden. Wir können nicht sagen, ja, ich will schon zu Jesus gehören, aber mit seiner Truppe, da will ich nichts zu tun haben. Nein, dazu identifiziert Jesus sich viel zu sehr mit seiner Gemeinde, als dass wir das machen können. So, das ist die innere Logik, die sich durch diese Verse hindurchzieht. Und es war mir wichtig, das nochmal zu zeigen, um diesen Zusammenhang in Römer 12 ganz klar zu kriegen. Am Anfang kommt die Rettung. Am Anfang steht Römer 1 bis 5 und nicht Römer 12. Aber dieselbe Gnade, die uns rettet, führt uns dann in die persönliche Heiligung. Das ist keine Zusatzbedingung zur Rettung, sondern das ist die Folge der Rettung. Und damit aber ist der Triumph der Gnade noch nicht beendet, denn eine Fortsetzung der persönlichen Heiligung, Vers 1 und 2, ist dann die Einfügung in die Gemeinde. Und Paulus kann das so schön schreiben in 1. Thessalonicher 2, Vers 8. Das ist gewissermaßen vorbildlich, wie er das schreibt. In 1. Thessalonicher 2, Vers 8, wo er sagt, so hatten wir Herzenslust an euch. Andere übersetzen, hatten wir Sehnsucht nach euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Denn wir hatten euch lieb gewonnen. Denn wir hatten euch lieb gewonnen. Teilhabe an der Gemeinde. Und deswegen heißt unser Thema heute, der Triumph der Gnade geht weiter. Oder wenn Sie es wie einen Filmtitel formulieren wollten, könnten Sie auch sagen, der Triumph der Gnade Teil 3. Der Triumph der Gnade Teil 3. Teil 1 ist die Rechtfertigung. Teil 2 ist die persönliche Heiligung. Und Teil 3 ist nun die Teilhabe an der Gemeinde. Der Triumph der Gnade Teil 3. Und wie Rechtfertigung nicht ohne persönliche Heiligung bleibt, so zielt persönliche Heiligung auf Gemeinde. Und jetzt kommt der Beweis. Der Beweis, warum es sich bei dieser Einfügung in die Gemeinde um einen Triumph der Gnade handelt und nicht einen Akt des guten Willens und nicht einen Akt der effektiven Organisation, sondern um einen Triumph der Gnade. Den liefert Paulus im ersten Satz unseres Predigttextes heute, wo er dann in Vers 6 folgendermaßen den Gedanken fortführt. So sind wir viele, hat er geschrieben, in 5, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Und jetzt kommt's. Und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Triumph der Gnade. Das Wort Gnade kommt in diesem ersten Halbvers übrigens zweimal vor. Nach der Gnade, die uns gegeben ist. Und das Wort für Gaben, da steckt das Wort Gnade auch nochmal drin. Charismata. Gnadengaben kann man das eigentlich wörtlich übersetzen. Also man kann sagen, wir haben verschiedene Gnadengaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. So steht das hier eigentlich wörtlich. Charismata, Gnadengaben. Triumph der Gnade. Also, die Einführung in die Gemeinde ist nicht gruppendynamischer Krampf. Die Einführung in die Gemeinde ist nicht in erster Linie eine pädagogische Aufgabe. Sie ist dann auch irgendwo eine pädagogische Aufgabe in der Folge, aber das ist nicht die Einführung in die Gemeinde, sondern die Einführung in die Gemeinde wird bewirkt von Gottes Gnade und haben verschiedene Gnadengaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Das müssen wir sehr deutlich sehen. Am Anfang der Gemeindeeinführung steht eben nicht ein Auftrag, sondern ein Geschenk. Das ist ein Riesenunterschied. Am Anfang der Gemeindeeinführung steht nicht ein Auftrag, sondern ein Geschenk, nämlich die Gnade. Dass Gott sagt so, und ich schenke dir meine Gnadengabe. Und damit schicke ich dich in meine Gemeinde rein. Und Sie merken, was Paulus hier in diesen Versen betont. Er betont die Quelle vor allem der Gabe. Er beschreibt nicht so sehr die Gaben im Einzelnen, sondern er betont die Quelle. Und diese Gnadengaben werden uns von Jesus souverän zugeteilt. Wir haben verschiedene Gnadengaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Souverän zugeteilt. Diese Gaben sind kein Selbstzweck, damit wir uns daran erbauen können und damit wir uns daran erfreuen können, sagen, was für eine schöne Gnadengabe habe ich doch. sondern sie sind uns gegeben, damit wir sie in den Leib Christi investieren, damit wir sie einbringen in den Leib Christi. Und deswegen wird der Kollege von Paulus, Petrus, nämlich in 1. Petrus 4, Vers 10 Folgendes schreiben. Und wenn Sie einen Stift dabei haben, schreiben Sie sich diese Stelle unbedingt daneben, weil das eine gute Ergänzung ist. 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander ein jeder mit der Gabe, da steht wieder Charisma, hier in Römer 12, Vers 6 Mehrzahl und 1. Petrus 4, Vers 10 Einzahl, ein jeder mit der Gabe, mit dem Charisma, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Also ist doch klar, Haushalter operieren mit Anvertrautem, mit dieser Gnadengabe. Und es ist schlecht, wir fürchten das ja oft etwa im Rahmen der Politik, es ist schlecht, wenn die Haushalter sich aufführen, als sei das, womit sie hauszuhalten haben, ihr eigener Besitz. Das, was Frau Merkel und ihre Minister ausgehen, gehört nicht Frau Merkel und ihren Ministern, sondern uns. Sie sind Haushalter dessen, was wir ihnen mit unseren Steuern anvertrauen. Und genauso ist es mit den Gnadengaben. Seid gute Haushalter. Ihr habt es von Christus gekriegt. Ihr operiert mit Anvertrautem. Ihr könnt nicht damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt nicht so tun, als sei das euer privates Eigentum. Und was ihr mit eurer Gabe macht, ist eure Privatsache. Nein, ist es nicht, sagt Paulus. Ist es nicht. Und genauso wie Petrus betont auch Paulus, dass kein einzelner Christ hier ausgeschlossen ist. Also Petrus hatte ja gesagt, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Schauen Sie mal genau, redet auch Paulus von allen. Ne? Er hat es in Vers 3 gesagt, ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als ich es gebührt. Also es ist jeder angesprochen. Und in Vers 4, da sagt er alle. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe. Das heißt, nicht alle Glieder haben dieselbe Aufgabe, aber alle Glieder haben eine Aufgabe. Also wir können uns da nicht entziehen. Wir sind wirklich, wirklich alle angesprochen, sofern wir zu Jesus gehören. Sofern unser Leben ihm gehört. Und genauso sagt es Paulus noch einen Vers in Epheser 4, Vers 7. Einem jeden aber von uns, Epheser 4, Vers 7, einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Und wozu führt diese Gnade? Sagt dann Vers 8, Epheser 4, Vers 8. Er hat den Menschen Gaben gegeben. Einem jeden ist die Gnade gegeben, Epheser 4, Vers 7. Und er hat den Menschen Gaben gegeben, Epheser 4, Vers 8. Also sagen wir das ganz deutlich. Die Bibel unterscheidet nicht zwischen Christen mit Gabe und Christen ohne Gabe. Das gibt's nicht. Und das meint dieses Lied, was wir hier öfter schon gesungen haben und was wir auch nächsten Sonntag wieder singen wollen. Ich kündige gleich an, wir werden über diesen Vers nächsten Sonntag noch weiter arbeiten müssen, weil wir das heute nicht alles schaffen auszulegen. Aber mir geht es darum, heute den Überblick zu zeigen und beim nächsten Mal nochmal in die Einzelheiten dieser sieben Gaben zu gehen, die hier aufgezeigt sind. Und dann werden wir auch dieses Lied singen. Irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben. Irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. Irgendwo wirst du von ihm gebraucht mit deinen Gaben. Und wenn du ihn fragst, dann weist er dir die Arbeit zu. Und dieses Lied meint nicht so Menschen verherrlichen, ja, jeder Mensch hat seine tollen Begabungen. Dieses Lied stellt nicht den Menschen in den Mittelpunkt, dass er doch so wunderbar begabt wäre, sondern dieses Lied sagt, Gott in seiner Gnade beschenkt jeden Menschen, der zu ihm gehört. Und indem Gott uns Gaben gibt, schmeichelt er nicht unserer Eitelkeit. Und indem Gott uns Gaben gibt, pampert er nicht unser Selbstbewusstsein. Sondern Gott gibt uns die Gabe, ja, wir dürfen uns dankbar daran erfreuen, aber er richtet unseren Blick auf sich, auf den Geber. Deswegen betont Paulus hier so die Quelle, Gnadengabe, es ist gegeben. Er richtet unseren Blick auf sich und auf den Dienstort, für den diese Gaben bestimmt sind, nämlich die Gemeinde Jesu. Und dann kommen sie auch der Welt zugute. Also, es geht nicht um uns, die wir die Gabe haben, sondern es geht um den Geber. Und es geht um den Dienstort. Ja, wir sollen uns dankbar an den Gaben erfreuen, die der Herr uns geschenkt hat. Es ist ja seine Gnadengabe, an der wir uns freuen dürfen. Aber dann richten diese Gnadengaben den Blick geradezu weg von uns selbst. Und überlegt mal, liebe Mitgeschwister, wie krass steht das im Gegensatz zum Zeitgeist. Der Zeitgeist predigt die totale Selbstumkreisung, die totale Selbstverliebtheit. War gestern mit dem Zug unterwegs im ICE und da bekommt man ja dann immer diesen Reiseführer mit den Ankunftsdaten. dann meistens überzogen werden von der Zeit her. Und dann gibt es Werbung der Deutschen Bahn. Und mein Blick trug natürlich in Gedanken auch immer diese Predigt mit mir. Mein Blick fiel dann auf ein Selfness-Paket, das die Bahn anbot. So eine Reise in irgendein Hotel, aber nicht unter der Überschrift Wellness. Gut, das kennen wir ja nun schon. Also, dass man sich da gesundheitlich ein bisschen versorgt und schwimmt und so, da ist nichts dagegen zu sagen. Sondern aus Wellness wird Selfness. Selbstigkeitspaket. Oder wie wollen Sie das übersetzen? Selfness. Also der Mensch wird immer enger auf sich selbst zurückgeworfen. Es ist jetzt nicht mehr nur Wellness, es ist Selfness. Irre. Und diese Umkreisung ist kein Privileg der Postmoderne, sondern sie steckt im Menschen seit jeher drin. Ich will Ihnen das kurz zeigen in einem Gedicht von Robert Walser. Er ist gestorben 1596. Da ging es mit der Postmoderne vielleicht gerade los. Also nicht Martin Walser, das ist sicherlich der berühmtere Schriftsteller, aber auch Robert Walser ist ein bekannter deutscher Schriftsteller. Und er hat dieses Selfness gewissermaßen in einem Gedicht beschrieben, das nennt er Liebe. Und hören Sie mal, wie er Liebe beschreibt. Ich bin der Liebling meiner selbst. Ich bin es, der mich liebt und hasst. Ach, keine Liebesmacht erfasst mich selbst so völlig wie ich selbst. Oft, wenn ich stundenlang allein mit mir im Selbstgedanken lag, war ich mir Nacht, war ich mir Tag, war ich mir Qual und Sonnenschein. Ich bin die Sonne, die mich wärmt, ich bin das Herz, das mich so liebt, davor vergessen hin sich gibt, das sich um seinen Liebling härmt. Also härmt ist ein altes Wort, das heißt sich sorgen, sich bekümmern. Und er will damit sagen, der Liebling, um den mein Herz sich bekümmert, um den mein Herz sich härmt, bin ich. Ich bin die Sonne, die mich wärmt. Ich bin das Herz, das mich so liebt, davor vergessen hin sich gibt, dass sich um seinen Liebling härmt. Das ist der Mensch. Und Robert Walser ist ja nur ein Beispiel für viele. Es hat schon Martin Luther gesagt, was das Problem des Menschen ist. Und er hätte gern sicherlich dieses Gedicht zitiert, wenn es das damals schon gegeben hätte. Er hat gesagt, der Mensch ist der Homo incurvatus in se ipse. Der in sich selbst verkrümmte Mensch. Das ist genau das Gleiche. Selfness. Und ich sehe das noch vor Augen, wie unser alter Professor in Göttingen uns dieses Zitat Homo incurvatus in se ipse immer so gezeigt hat, dass er einen schwungvollen Bogen an die Tafel gemalt hat und dann ging dieser schwungvolle Bogen über in eine elend kleine Kugel, die dann immer mehr in sich selbst hineinkratzte. Ja, also ich stand an der Tafel und so, das ist der Homo incurvatus in se ipse. Der Mensch, der sich immer mehr in sich selbst verkrümmt, in sich selbst festhält, in sich selbst festzurrt. Das ist Robert Walser. Das ist Selfness. Das ist der Geist der Zeit. Das ist unser Herz. Und aus dieser selbstverliebten Umlaufbahn, in unseren eigenen kleinen Mikrokosmos, kann es nur eines herausreißen, der Triumph der Gnade. Das ist der Triumph der Gnade. Der Herr rettet uns, der Herr zieht unseren Blick zu sich. Und dann präsentiert Paulus ab Vers 6b eine ganze Liste von Gaben. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, das sieht man schon an dem Vergleich mit anderen Gabenlisten. Am kommenden Sonntag werde ich Ihnen die anderen Bibelstellen noch mit auf den Gottesdienstzettel schreiben lassen. 1. Korinther 12, Epheser 4, Vers 7 und 11, 1. Petrus 4, Vers 10 bis 11, weitere Gabenlisten. Und wenn wir diese Listen und unsere Liste betrachten, dann ist das erste Kennzeichen, was wir insgesamt für diese Gnadengaben finden, ich will noch drei Kennzeichen sagen, und dann haben wir es geschafft für heute. Das erste Kennzeichen ist Vielfalt. Vielfalt. Die verschiedenen Listen, werden wir nächstes Mal noch sehen, sind nicht eintönig und auch innerhalb unserer Liste ist es ja ganz verschieden. Schauen Sie mal. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben? Man könnte auch wörtlicher übersetzen, ist jemand ein Dienst gegeben? Da steht Diakonia. So diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand vor? In dieser Übersetzung ist er noch eingefügt der Gemeinde vor, aber grundsätzlich heißt es zunächst erstmal, steht jemand vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Wie gesagt, die Einzelheiten schauen wir uns nächstes Mal an, aber sehen Sie sich doch diese Vielfalt an. Aber Vielfalt ist etwas anderes als Beliebigkeit oder Buntheit. Vielfalt, das heißt, die unterschiedlichen Ausprägungen haben eine gemeinsame Mitte. Sie haben eine gemeinsame Grundlage, eine gemeinsame Basis. Und diese Basis ist Christus. Und Paulus betont, sie haben alle die gemeinsame Quelle seiner Gnade. Und das ist so schön, Vielfalt. Wissen Sie, das heißt, die Gemeinde Jesu ist keine gesichtslose Masse, wo jeder nur eine Zahl darstellt und austauschbar wäre, sondern die Gemeinde Jesu ist eine Gemeinschaft von lauter Individuen, lauter Originalen, mit jeder ihrer ganz eigenen Ausstattung. Jeder von uns hat seine ganz eigene Geschichte. Keiner ist wie der andere. Das macht es manchmal so kompliziert, aber das macht es auch interessant. Und manche Ausleger teilen nun die Gaben in drei Gruppen ein. Sie unterteilen zwischen Redegaben, Dienstgaben und Zeichengaben. Also die Unterscheidung zwischen Redegaben und Dienstgaben stammt aus 1. Petrus 4, Vers 10, wo Petrus sagt, dienet einander an jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter. Und dann Vers 11, 1. Petrus 4, Vers 11, wenn jemand rede, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Und man kann ganz grob die Gaben unterscheiden in Redegaben und Dienstgaben, wobei sich das nicht gegeneinander ausschließt. Wer redet, soll mit seinem Reden auch dienen. Und wer dient, wird dabei auch sicherlich einiges reden. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Gaben, die hier in unserer Liste nicht vorkommen. Das sind die Zeichengaben. Was bei unserer Liste, wie gesagt, auffällt, ist, dass hier bestimmte Gaben fehlen. Eben diese Zeichengaben. Das sind die spektakulären Gaben, wie sie in 1. Korinther 12 auftreten. Wundertaten, Heilungen, Sprachenrede. Wie kann man das verstehen? Warum treten die hier in Römer 12 nicht auf? Nun, wenn man weiter forscht und fragt, welchen Sinn haben diese spektakulären Gaben, diese Wundertaten, diese Spontanheilungen, dann wird deutlich, diese spektakulären Gaben hatten eine ganz bestimmte Funktion. Es waren Zeichengaben. Das Neue Testament verwendet dafür das Wort Semaion, Zeichen. Wofür Zeichen? Sie haben die Apostel und ihr engeres Umfeld autorisiert und haben gesagt, das sind die Leute, die von Gott her eine ganz bestimmte Aufgabe haben, nämlich seine Offenbarung abzuschließen. Und sie haben gesagt, das ist wahr, was sie schreiben, das ist wirklich Gottes Wort und sie sind autorisiert durch diese Zeichengaben. Das schreibt Paulus zum Beispiel in 2. Korinther 12, Vers 12. Da schreibt er, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld. Und damit meint er durch mich, Paulus, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld. Und dann kommt es in Zeichen und Wundern und Kraftwirkung. Sie haben Paulus und die anderen Apostel und ihr engeres Umfeld autorisiert. Und Alexander Seibel hat das ja am Donnerstag in der Bibelstunde gezeigt. Und ich erinnere noch mal daran, der Hebräerbrief lehrt das genauso. Hebräer 2, ab Vers 3, da sagt Hebräerbrief, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Und dann redet er von dieser Errettung. Und diese Errettung, dieses Evangelium wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Das sind die Apostel. Und dieser Apostel wiederum hat Gott bestätigt, nämlich wodurch? Gott gab sein Zeugnis dazu mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkung. Da steht genau derselbe Ausdruck wieder. Also diese Wundergaben haben eine ganz bestimmte Funktion, eine ganz bestimmte Aufgabe. Sie sollen die Apostel und ihr Umfeld autorisieren. Warum war das nötig? Weil die Offenbarung noch nicht abgeschlossen war. Die Bibel lag noch nicht endgültig vor, es gab noch keine abgeschlossene Offenbarungsurkunde. Und diejenigen, die dabei waren, das fertigzustellen, die wurden besonders legitimiert, besonders autorisiert. Und nachdem die schriftliche Offenbarung dann etabliert war, hatten diese zeichenhaften Aufgaben ihre Funktion erfüllt. Sie waren nicht mehr nötig. Und deswegen sehen Sie, wie schon innerhalb der Apostelgeschichte die Zeichen und Wunder immer mehr zurückgehen und schließlich ganz verschwinden. Und das wäre im Übrigen auch eine Erklärung dafür, warum sie im 1. Korinther 12 noch vorkommen, aber in allen anderen Listen nicht mehr, die später sind, die aus späteren Briefen kommen, da kommen sie nicht mehr vor. Warum? Weil zur Zeit des 1. Korintherbriefs, als der entstand, in dieser frühen Phase, sie offensichtlich noch in Operation waren, in Wirkung waren. Und der Römerbrief ist nach allem, was wir wissen, doch etliche Jahre nach dem 1. Korintherbrief geschrieben worden. Und es spricht vieles dafür, dass zu dem Zeitpunkt die Zeichengaben schon im Auslaufen waren. Deswegen Paulus das auch nicht mehr erwähnen muss hier. Und je mehr die schriftliche Offenbarung auf ihren Abschluss zulief, je mehr und endgültiger das Neue Testament etabliert wurde, umso unwichtiger und schließlich überflüssig wurden diese Zeichengaben. Und deswegen kommen sie in den späteren Aufzeichnungen auch nicht mehr vor. Aber die anderen Gaben, die kommen schon vor. Dienstgaben, Redegaben. Und das erste Kennzeichen, wie gesagt, ist Vielfalt. Hier diese 7 Beispiele sind nur eine Auswahl, eine beispielhafte Auswahl. Das ist kein starres Schema. Prophetische Rede, werden wir nächstes Mal genau schauen, was meint Paulus hier mit prophetischer Rede. Ich sage schon so viel vorweg. Er meint nicht damit, dass die Zukunft angekündigt wird, hier an dieser Stelle mit prophetischer Rede. Dienst, Diakonia, übersetzt mit Amt hier, Lehre, Ermahnung, geben, vorstehen, Barmherzigkeit üben, Vielfalt. Interessanterweise äußert sich das Neue Testament nicht zum Verhältnis zwischen den natürlichen Gaben, die ja auch Gottes Geschenk sind, und Gnadengaben. Auch Nichtchristen haben ja natürliche Gaben, weil sie Gottes Geschöpfe sind. Und Gott kann beides tun. Gott kann eine natürliche Gabe, die er uns als Schöpfer geschenkt hat, quasi veredeln und sie nun so ausrichten und ausprägen, dass sie dem Bau seiner Gemeinde dient. Und dann wird aus einer natürlichen Gabe eine veredelte natürliche Gabe als Gnadengabe. Und Gott kann uns auch eine völlig neue Gabe schenken, die wir bis dahin noch nicht hatten. Und plötzlich können wir das und wundern uns, Mensch, du kannst ja plötzlich Kindern systematische Zusammenhänge erklären. Beides sind Gnadengaben. Also beispielsweise, jemand konnte vor seiner Bekehrung schon ganz gut reden. Der ist dann nicht zwangsläufig auch ein guter Prediger. Aber Jesus kann diese natürliche Gabe, die er ihm als Schöpfer geschenkt hat, einfach, dass er ein rhetorisches Naturtalent ist, so veredeln, dass sie dem Bau seiner Gemeinde zugutekommt, zum Beispiel. Aber das muss nicht so sein. Jesus ist souverän. Da kann einer gut organisieren. Natürliche Gabe, da hat einer besondere praktische Begabung, wo andere nur daneben stehen und sagen, wie macht er das? Es ist wie gezaubert. In der Werkstatt, in der Autowerkstatt, in der Tischlerwerkstatt, in der Küche. Da kann einer sich geduldig in die Lage anderer Menschen reinversetzen. Wo ein anderer schon längst schreiend weggelaufen wäre, sitzt er immer noch freundlich da. Hört zu, kann einer gut mit Geld umgehen. Hat jemand ein großes pädagogisches Talent? Und Gott kann das alles nutzen. Natürliche Begabungen, die er auch als Heide hatte, dieser Mensch, eingesetzt als Gnadengabe zum Bau des Reiches Gottes. Da hat jemand vorher vielleicht eine Schule geleitet und er wird Christ. Und Gott veredelt seine Leitungsaufgabe und verwendet gewissermaßen seine Zeit in der Schule als eine Vorbereitung für seinen Dienst in der Gemeindeleitung. Gottes Wege. Da hat jemand nie im Traum daran gedacht, Kindern etwas beizubringen. Und dann wird er Christ. Und es wird immer offensichtlicher, dass Gott ihm da eine Gnadengabe geschenkt hat und dass er unbedingt im Kindergottesdienst mitarbeiten soll. Und dann ist wichtig, dass die Gemeinde das erkennt. Und dass sie den Bruder und die Schwester ermutigt, diese Gabe einzubringen. Da hat einer nie irgendwelche Führungsfähigkeiten gezeigt und er wird Christ und Gott führt ihn so und prägt ihn so, dass irgendwann nach einigen Jahren klar wird, der muss in die Gemeindeleitung. Gott geht ganz individuelle eigene Wege, aber Gott macht es immer gut und immer souverän. Vielfalt. Und dann kommt es darauf an, und das ist das zweite Stichwort, Anwendung. Erstens Vielfalt, zweitens Anwendung. Die Gnadengaben zielen alle auf Anwendung. Schauen Sie, das sagt Paulus doch hier. Ist jemand prophetische Rede gegeben, der übe sie aus, dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Dienst gegeben, diene er. Jemand Lehre gegeben, lehre er. Jemand Ermahnung gegeben, ermahne er. Ist jemand, gibt jemand, so gebe er. Steht jemand vor, so mache er das. Sorgfältig übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es. Anwendung ist das Zweite. Die Gaben sind uns dafür gegeben, dass wir sie anwenden. Sie sind handlungsorientiert. Die Gaben haben in sich keinen Sinn, wenn sie nicht eingesetzt werden. Ich hörte oder las wie mir von einem Farmer in Saskatchewan, in Kanada, eine kleine Stadt in der Prärie. Von diesem Farmer, von diesem Landwirt wird Folgendes berichtet. Er ist schon pensioniert und sein Hobby ist, eine riesige Sammlung seltener, wertvoller Geigen zu besitzen. Herrliche, wertvolle, seltene, alte Geigen. Gut aufbewahrt, schön eingepackt, möglicherweise ab und zu abgestaubt. Aber es wird wohl Zeit seines Lebens niemals irgendeine Seele und irgendein Finger darauf spielen. Eingepackt, vielleicht bewundert, aber sinnlos. Was könnte aus diesen Instrumenten werden, wenn sie zum Einsatz kämen? Wie viel Freude könnten sie verbreiten? Wie viel Inspiration? Ich meine mich zu erinnern an einen Millionär und Kunstliebhaber, der verzweifelt nach einem bestimmten Gemälde suchte und es nicht fand. Und irgendwann stellte er dann fest, dass es bereits in einem seiner Lager herumstand. Wunderschön, sagenhaft teuer und furchtbar nutzlos. Und so ähnlich ist es, wenn Christen ihre Gabe, die Gott ihnen geschenkt hat, nicht anwenden. Wenn sie das nicht üben, dem Glauben gemäß. Wenn sie nicht geben, was sie geben können, nicht tun, was sie tun sollen. Denn der Herr hat sie uns gegeben zur Anwendung, macht Paulus deutlich in diesen Versen. Und vielleicht denkt jetzt einer, gut, ich wäre bereit, wenn ich wüsste, welche Gabe ich habe. Nun, dann würde ich sagen, ist schon mal ein guter Schritt. Dann gehört das bei Ihnen für die nächste Woche auf Ihre Gebetsliste. Herr, lass mich erkennen, welche Gabe du mir geschenkt hast. Das ist ein gefährliches Gebet. Beten Sie. Und der Herr wird es Ihnen zeigen. Vielleicht nicht innerhalb einer Woche, aber er wird es Ihnen zeigen. Und vielleicht merken Sie, dass Sie bestimmte Dinge schon längst haben, die Sie bloß, naja, Saskatchewan irgendwo abgestellt hatten. Und nächste Woche wollen wir uns dann diese Liste im Einzelnen ansehen. Und vielleicht ist das ja für einen oder anderen auch nochmal eine Anregung, eine Hilfe dazu, eigene Gaben zu entdecken. Aber das Wichtigere ist, dass sie beten, dass der Herr es ihnen klar macht. Also, zweitens Anwendung. Petrus sagt, 1. Petrus 4,10, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und dann ein letztes. Gerade hier in Römer 12 finden wir noch ein drittes Kennzeichen der Gnadengaben. Paulus sagt nicht nur, dass wir sie anwenden sollen, sondern dieser ganze Text zielt darauf, wie wir sie anwenden sollen. Auch das werden wir am nächsten Sonntag im Einzelnen schauen. Aber das ist das dritte Kennzeichen. Erstens Vielfalt, zweitens Anwendung, drittens Herzenshaltung. Paulus sagt, es kommt auf die Herzenshaltung an, mit der du die Gabe anwendest. Schauen Sie mal, was Paulus in diesen Versen hier unternimmt. Das ist nicht so sehr, dass er die verschiedenen Gaben im Einzelnen definiert und erklärt. Das würde es dem Prediger etwas leichter machen, wenn Paulus hier die einzelnen Gaben an dieser Stelle noch etwas genauer definieren würde. Macht er nicht. Aber worauf er hier immer zielt, ist, mit welcher Herzenseinstellung sie angewendet werden sollen. Schauen Sie mal, ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand einen Dienst gegeben, so diene er. Lehre gegeben, so lehre er. Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Das heißt unter anderem transparent, ohne Hintergedanken, auch großzügig. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Man kann auch übersetzen mit Eifer. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue es gern. Herzenshaltung. Paulus erläutert also nicht in erster Linie die Gaben an sich, sondern die Art und Weise, wie wir sie praktizieren sollen. Und dabei zielt er auf unser Herz. Und schauen Sie, das ist auch eine gute Chance für uns, dass wir unsere Herzenshaltung überprüfen können. Mit welcher Herzenshaltung bringen wir unsere Gaben ein? Und wir werden das, wie gesagt, nächsten Sonntag im Einzelnen durchgehen. Ich will hier nur kurz das letzte Beispiel aufgreifen, wo Paulus sagt, übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Barmherzigkeit üben, da ist jemand in Not, innerlich oder äußerlich. Und er braucht Hilfe, er braucht Barmherzigkeit. Und der Psychologe würde vielleicht sagen, er braucht Empathie. Aber was Paulus hier beschreibt, ist mehr als Empathie. Wie gut, wenn dann diese Gnadengabe vorhanden ist in der Gemeinde, dass jemand an seine Seite tritt. Und dass jemand aufrichtig mitleidet und dass er ihn tröstet, dass er sich hineindenkt in diese Situation. Viele andere haben wahrscheinlich noch nicht mal mitbekommen, dass der Sorge hat. Die grüßen ihn immer freundlich und merken gar nicht, dass da was los ist. Aber dieser, der diese Gabe hat, der übt Barmherzigkeit. Der denkt sich rein, der rät, der hilft. Oh, wie sehr brauchen wir in unseren Gemeinden diese Gabe. Und dann sagt Paulus, schau mal, mit dieser Herzenshaltung sollst du es tun. So tue er es gern. Und er soll es auch vermitteln, dass er es gern tut. Nicht zähneknirschend, oh, jetzt muss ich da schon wieder meine Zeit absitzen. Sondern dass er vermittelt, ja, ich helfe dir gern. Ich habe Zeit für dich. Und wissen Sie, das Wort, was da im Griechischen steht, hilarotes, das heißt Fröhlichkeit und Freundlichkeit. So tue er es mit Fröhlichkeit und mit Freundlichkeit. Nicht miese Petrig, der übersetzt, naja, ist alles ein bisschen schwierig in deinem Leben. Sondern er tue es mit Fröhlichkeit und mit Freundlichkeit. Und er mache das auch deutlich. Nicht, dass er irgendwie verkrampft sich ein Lächeln abbringt, aber er tue es mit Fröhlichkeit und mit Freundlichkeit, wenn er jemand Barmherzigkeit übt. Er tue es gern. Und da merken wir, das ist die Herzenshaltung, die Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns wirken will. Und nächsten Sonntag schauen wir uns die 7 Gaben dann genauer an. Aber diese Woche können wir Römer 12 zum Anlass nehmen. Und ich möchte das uns allen gewissermaßen als Hausaufgabe mit auf den Weg geben. Dass jeder von uns sich einmal fragt, was sind meine Gnadengaben? Vielleicht hast du eine, vielleicht hast du mehrere. Das ändert sich, kann sich auch von Zeit zu Zeit mal ändern. Andere Schwerpunkte. Und dass jeder sich fragt, wende ich sie an, meine Gaben? Und dass wir dann den Herrn bitten und sagen, Herr, schenke mir bitte Treue. Ich möchte das anwenden für dich. Ich möchte das einbringen in deine Gemeinde. Ich will dir treu sein. Und lass uns den Herrn bitten, dass er in uns die richtige Herzenshaltung wirkt. Dass wir das nicht einfach nur so als lästige Pflicht machen, weil eben gerade Römer 12 dran ist. Sondern, dass wir es in der Liebe zum Herrn tun und zu unseren Glaubensgeschwistern. Und lasst uns Paulus da als Vorbild nehmen, der das so offen den Thessalonichern geschrieben hat. 1. Thessalonicher 2, Vers 8. So hatten wir Herzenslust an euch. Der hat sich auch oft geärgert. Was schreibt Paulus manchmal, wie ihm Gemeinden zugesetzt haben? Und trotzdem konnte er ehrlich auch das schreiben. Und wir waren bereit, euch nicht allein im Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Denn wir hatten euch lieb gewonnen. Wir hatten euch lieb gewonnen. Das ist die Herzenshaltung. Und in dieser Haltung wollen wir unsere Gaben fleißig anwenden. Das ist die Anwendung. Und dann werden wir immer mehr staunen über die Vielfalt, die der Herr seiner Gemeinde schenkt, die der Herr unserer Gemeinde schenkt. Und wisst ihr, liebe Geschwister, das soll dann auch unseren Blick füreinander zunehmend prägen. Und dann werden wir füreinander immer dankbarer werden. Und wir werden, wenn der Herr es schenkt, auch miteinander immer geduldiger werden. Nicht, weil wir so verständnisvolle Menschen sind, sondern weil Jesus uns zusammenstellt und weil er einen guten Plan mit uns hat. Und weil er unsere Gaben einsetzt wie Werkzeuge in seiner Hand, so wie der Tischlermeister in jener Geschichte, mit dem ich schließe. Die Werkzeuge in der Werkstatt des Zimmermanns hielten eine Versammlung ab. Bruder Hammer war der Vorsitzende. Die Anwesenden aber teilten ihm mit, dass er seinen Vorsitz abgeben müsse, weil er viel zu laut sei. Der Hammer protestierte: Okay, wenn ich deshalb die Werkstatt verlassen muss, dann hat aber der Bruder Bohrer auch zu gehen. Als kleiner Bohrer ist er sowieso unbedeutend. Wo kann man sehen, was er gebohrt hat? Der kleine Bruder Bohrer stand auf und erklärte: Also gut, aber Bruder Schraube muss dann auch aufhören. Bruder Schrauber, ihr müsst ihn nur dauernd drücken und drehen, damit er überhaupt was tut. Darauf protestierte Bruder Schraube: Also wenn ich gehe, dann muss Bruder Hobel auch gehen. Die Arbeit von Bruder Hobel ist oberflächlich, er hat keinen Tiefgang. Und Bruder Hobel erwiderte: Und was ist mit Bruder Zollstock? Der legt dauernd seinen Maßstab an andere an und tut dabei, er sei der einzig Richtige. Und Bruder Zollstock erhebt Vorwürfe gegen Bruder Sandpapier und sagt: Mir ist es sowieso egal, was ihr macht, aber seht doch den an, den Bruder Sandpapier, der ist viel rauer, als er zu sein hat. Der reibt sich dauernd an anderen und dazu noch in der falschen Richtung. Und mitten in der Diskussion trat der Zimmermann von Nazareth in die Werkstatt. Er band sich eine Schürze um und schritt zur Hobelbank hinüber. Er wollte nämlich ein Predigtpult bauen. Und dazu gebrauchte er die Schraube, den Bohrer, das Sandpapier, die Säge, den Hammer, den Hobel und all die anderen Werkzeuge. Und nachdem die Tagesarbeit geschafft und das Predigtpult fertig war und jetzt der Verkündigung des Wortes Gottes dienen würde, stand Bruder Säge auf und sagte: Brüder, ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle Werkzeuge in der Hand des Zimmermanns sind. Liebe Geschwister, wir sind Werkzeuge in der Hand des Zimmermanns. Du bist ein Werkzeug in Gottes Hand. Und wenn du dich manchmal vielleicht auch nur als kleine Schraube betrachtest, vielleicht zu Unrecht, jedes Teil wird gebraucht. Wir haben alle Stärken und Schwächen, aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass der Herr uns begabt hat. Wir haben verschiedene Gnadengaben nach der Gabe, die uns gegeben ist. Und wir haben alle ein Ziel und eine großartige Aufgabe. Wir alle wollen doch Mitarbeiter des großen Zimmermanns sein. Herr Jesus Christus, danke. Danke, dass du uns, die wir zu dir gehören, in deine Hand genommen hast. Und dass du uns trotz unserer Fragwürdigkeit und Begrenzung einsetzt beim Bau deiner Gemeinde. Dass du uns Gnadengaben gegeben hast durch deinen Heiligen Geist. Herr, lass uns treu darin sein, diese Gaben anzuwenden. Und lass uns einander darin tragen und stützen, Herr. Und habe Dank, dass wir das nicht aus uns selbst heraus schaffen müssen, sondern dass du der große Zimmermann bist, Herr, dass du deine Gemeinde baust. Und dir wollen wir zur Verfügung stehen, auch in der kommenden Woche wieder. Denn dir gebührt alle Ehre und Anbetung. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.